Radl Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern. Podcasts.
Herzlich willkommen zum Radl Info vom Mittwoch, den 21. Dezember. Heute mit folgenden Themen: Eine Fotoserie vom ehemaligen PTT Swisscom-Turm in Ostermundigen zeigt ein etwas anderer Blick auf Bern.
In Bezug auf Architektur muss ich natürlich sagen, dass meine Sympathie gerade ein bisschen dem Galgenfeld, was man gleich im Westen sozusagen vor den Augen hat. Das ist ein bisschen so eine chaotische Struktur von der Planung her.
Und der Mond wäre einerseits als Basiscamp für weitere Ausflüge ins All nützlich.
Der andere Interessenschwerpunkt bezieht sich auf mögliche Bodenschätze, die man auf dem Mond gewinnen könnte.
Am Mikrofon durch die Sendung begleitet Sarah Heinzmann.
Rabe Info.
Wir kommen zuerst zu den aktuellen Meldungen des Tages, heute von und mit Katrin Hiss.
Spitäler im Kanton Bern seien bereits jetzt ausgelastet, das titelt heute die Zeitung Der Bund. Grund dafür seien schwere Grippefälle und Personalmangel. Erfahrungsgemäß stünden die intensivsten Tage noch bevor. In den Weihnachtsferien gäbe es vor allem viele Wintersportunfälle. Unter Umständen werden nun nicht dringende Eingriffe verschoben. Gestern übergab die Gruppe Migroli Not Socar der Migro eine Petition mit rund 6.000 Unterschriften. Mehrere Dutzend Migrolino-Shops in der Schweiz werden in Zusammenarbeit mit Socar betrieben, beispielsweise die Autobahntankstelle Grauholz. Die Unterzeichnenden fordern ein Ende dieser Zusammenarbeit zwischen Migro und dem aserbaidschanischen Konzern Socar. Socar gehört vollumfänglich dem aserbaidschanischen Regime, welches Menschenrechte mit Füßen trete, oppositionelle Folter und das Recht auf Meinungsäußerungsfreiheit einschränke, so die Gruppe. Von der Migro gab es keine Stellungnahme zur gestrigen Übergabe der Petition. Im Vorfeld ließ sie jedoch verlauten, dass der Schweizer Ableger von Socar nichts mit dem Ölkonzern Socar in Aserbaidschan zu tun habe. Der ukrainische Präsident ist auf dem Weg nach Washington. Wie verschiedene internationale Medien berichten, werde Volodymyr Zelensky vor dem US-Kongress seine Rede halten und sich mit Präsident Joe Biden treffen. Es ist die erste Auslandsreise Zelenskys seit dem Beginn des russischen Angriffskrieges im Februar. Die Taliban verbieten Frauen den Besuch einer Universität. In einer Regierungserklärung seien alle afghanischen Universitäten angewiesen worden, das Bildungsverbot durchzusetzen, berichtet unter anderem die BBC. Eine Begründung hätten die Taliban nicht gegeben. Der peruanische Kongress hat gestern erste Schritte eingeleitet, um die Wahlen auf das Jahr 2024 vorzuziehen. Vorgesehen wären diese erst 2026. Grund für die vorgezogenen Wahlen ist die Absetzung des Präsidenten Pedro Castillo vor rund 2 Wochen. Seine Vize Dina Boluarte übernahm die Geschäfte. Seit ihrem Amtsantritt gab es im ganzen Land immer wieder Proteste. Mindestens 21 Menschen seien dabei ums Leben gekommen, berichtet unter anderem die deutsche Zeitung Die Zeit. Die Demonstrierenden forderten sofortige Neuwahlen. So hielten auch manche Parlamentsabgeordnete bei der gestrigen Debatte Schilder in die Höhe, in denen sie Neuwahlen im kommenden Frühling forderten und nicht erst 2024. In Chile einigte sich das Parlament auf einen Prozess zu einer neuen Verfassung. Wie Amerika 21 berichtet, sollen je 12 Abgeordnete aus den beiden Parlamentskammern ein Gremium bilden, welches einen Entwurf ausarbeitet. 2019 kam es zu Massenprotesten in Chile. Als Reaktion darauf erhielt der sogenannte Verfassungskonvent das Mandat, eine neue Verfassung auszuarbeiten. Die wohl fortschrittlichste Verfassung der Welt hatte beim Volk jedoch keine Chance. 62% der Abstimmenden sagten Anfang September Nein zur Vorlage. Nun sollen es also Parlamentsmitglieder richten. Der Zeitplan sieht vor, dass diese bereits im Januar ihre erste Sitzung abhalten. Im November soll erneut das Volk über den Vorschlag befinden dürfen. Und noch zum Wetter. Der morgige Donnerstag und auch der Freitag werden wechselnd bis stark bewölkt und vor allem am Freitag häufig nass. Das Thermometer klettert auf bis zu 14 Grad. Am Wochenende gibt es einen Mix aus Sonne, Wolken und Regen bei Tageshöchstwerten von rund 12 Grad.
Radl Info. Kultur.
Hohe Gebäude gibt es in Bern einige. Das Münster ist mit 101 Meter das höchste. In Ostermundigen gibt es gleich zwei, der neue Bäretower und das alte PTT Swisscom-Gebäude, welches zurzeit umgebaut wird. Wie ist der Blick auf Bern oder auf die Alpen von so einem hohen Gebäude? Und zeigt ein solcher Blick Dinge, die wir sonst nicht sehen? Der Berner Fotograf Dominik Uldri hat während eines ganzen Jahres das Dach des alten Swisscom-Gebäudes an der Ostermundigenstraße 93 betreten, genauer vom Februar 19 bis Februar 20. Von diesem Standpunkt aus, 72 Meter über Bern, hat er Fotografien in alle Himmelsrichtungen gemacht. Er spricht mit Monika Hoffmann über diese Fotoserie.
Dominik Uldri, du hast während eines Jahres regelmäßig einen der höchsten Türme Berns bestiegen. Bei fast jeder Witterung und verschiedenen Tages- und Nachtzeiten hast du Fotos vom Ausblick in alle Himmelsrichtungen gemacht. Was hat dich rückblickend am meisten fasziniert an dieser Arbeit?
Also als wir mit dieser Arbeit angefangen haben, war ja auch ein bisschen die Diskussion über die Fusion von Ostermundigen und Bern. Und eigentlich war das mitunter auch ein Grund, von diesem Turm aus zu fotografieren, weil er gewissermaßen eigentlich eine so mögliche Stadtmitte bezeichnen würde. Und was mich natürlich jetzt im Nachhinein spannend dünkt, ist die Tatsache, dass diese Gespräche wirklich jetzt wieder in Gang kommen und dieses Experiment, diese Arbeit eine gewisse Berechtigung hat.
Der Bewegungsradius auf dem Dach des alten PTT Swisscom-Gebäudes in Ostermundigen war sehr begrenzt für dich. Richtung Ost zu sehen ist der Blick übers Quartier Richtung Bantiger, Richtung Süden der Bremgartenfriedhof, das Zentrum Paul Klee bis hin zur Stockhornkette, Richtung Westen die Stadt Bern, dahinter Spiegel und Könitz und schließlich im Norden die Allmend und ganz hinten die erste Jurakette. Immer wieder hast du all diese Richtungen beobachtet und fotografisch festgehalten. Hat sich deine Wahrnehmung der Umgebung während der Dauer des Projektes verändert?
Auf jeden Fall. Also die Idee, von einem ganz präzisen Standpunkt aus zu fotografieren, habe ich schnell aufgegeben. Also es ist sozusagen von einem gleichen Ort, aber diese Terrasse auf diesem Hochhaus ist ziemlich groß und es sind nicht genau die identischen Standpunkte in alle Richtungen, sondern es sind immer ein bisschen andere Standpunkte. Die habe ich auch so gewählt, dass die Qualität des Moments ein bisschen zum Tragen kommt, so in einer vielleicht nicht so genauen, aber eher organischen Form. Was ich natürlich auch gesucht habe, ist im Prinzip diese Landschaftlichkeit zu zeigen des Ortes. Und das ist vielleicht auch das, was mir am meisten geblieben ist am Schluss, ist eigentlich auch die landschaftliche Qualität. Was für eine wunderbare Landschaft das eigentlich ist.
Das führt uns gleich zur nächsten Frage. Du hast nämlich in einem Interview gesagt, dass du deine Arbeit als Auseinandersetzung mit der Stadt siehst. Mit welchem Aspekt des Städtischen hast du dich in dieser Fotoserie auseinandergesetzt?
Was mich von Anfang an vom Standort her sehr interessiert hat, ist natürlich diese unterschiedlichen Siedlungsräume und Benutzungsräume, die man von dort oben sieht. Also gerade im Westen ist ja dieses Galgenfeldquartier, was ein kleines Industriequartier ist. Dann auf die andere Seite ist dieses Ostermundigen mit zum Teil so 50 Jahre Wohnbauten und dann aber auch der Friedhof. Also es sind ganz, ganz verschiedene Sachen, die dort auf kleinem Raum zusammenkommen. Was mich generell interessiert, ist natürlich auch die Stadt als Wohnraum, ich meine als Lebensraum. Eine Stadt ist eben schon die Verlängerung des eigenen Wohnraums, der eigenen Wohnung, an der Ort, wo man lebt.
Und was hast du für Erkenntnisse daraus gezogen? Was sind deine Beobachtungen diesbezüglich?
In Bezug auf Architektur muss ich natürlich sagen, dass meine Sympathie galt ein bisschen dem Galgenfeld, was man gleich im Westen sozusagen vor den Augen hat. Das ist ein bisschen so eine chaotische Struktur von der Planung her und ergibt dann visuell ein spannendes Bild, zum Teil spannender als, sagen wir, diese geplanten Quartiere, wie zum Beispiel das Schönberg, was man auch sieht, ein bisschen hinter dem Friedhof.
Die Bilder deiner Fotoserie zeigen vor allem zwei Perspektiven. Bilder mit einem Horizont, also zum Beispiel die Stockhornkette oder solche ohne, einen Blick auf die Häuser direkt ins Quartier rein. Weshalb hast du mit diesen beiden Perspektiven gearbeitet?
Also zunächst muss ich eigentlich auch ein bisschen diesen Horizont feststellen, wo dieser Horizont hinkommt. Anfänglich wollte ich sozusagen einen Mitte-Horizont machen, dass irgendwie der Himmel und die Erde sozusagen den gleichen Bildanteil hatten. Aber dann habe ich schnell gesehen, dass es eben im Vordergrund viel passiert. Also habe ich den Horizont ein bisschen nach unten geschoben. Und mit der Zeit habe ich dann die Idee entwickelt, eben aus dieser Serie, aus diesem Rhythmus ein bisschen einen sozusagen Rhythmuswechsel hereinzubringen mit diesen Aufnahmen, Vogelperspektiven, wo man keinen Horizont mehr sieht und wo ich auch eine andere Linse gebraucht habe, das ein bisschen näher, auch um einen Unterbruch zu machen und ein bisschen einen Rhythmuswechsel sozusagen.
Der Blick auf die Stadt Bern von diesem alten PTT- und Swisscom-Gebäude ist ein sehr außergewöhnlicher. Man übersieht sie nämlich fast. Normalerweise wird die Stadt Bern ja mit Bildern aus der Altstadt, mit Blick auf den Rosengarten oder vom Rosengarten, der Aare-Schlaufe abgebildet. Von diesem Hochhaus her, wenn man in die Weite blickt, geht sie fast unter. Man erkennt noch so das Münster. Hast du die Stadt Bern somit auch ein bisschen neu entdeckt mit diesem anderen Blick?
Auf jeden Fall. Aber ich habe natürlich auch andere Arbeiten gemacht in diese Richtung. Einmal auch Zusammenarbeit mit Bernhard Giger über die Stadtgrenze von Bern. Und da habe ich auch in vielen anderen Quartieren fotografiert. Aber es ist auf jeden Fall, war das auch eine Motivation, eben weg von diesen berntypischen Bildern mit Ziegelglocke, Kirchenfeldbrücke, das, was man so kennt, sondern eben das, die Stadt aus einer Perspektive zu zeigen, die unbekannt ist oder viel weniger bekannt ist.
Wer diese weniger bekannte Perspektive auf die Stadt Bern sehen möchte, findet eine Auswahl der Fotografien von Dominik Uldri in der Publikation 72 Meter über Bern. Das Werkbuch 2021 wurde vom Kanton Bern herausgegeben. Weitere Infos dazu auf rabe.ch/info.
Rabe Info.
Gleich schauen wir hier in den Himmel und reden über den Mond, um uns darauf einzustimmen, hier Molchiba mit dem Song «The Moon».
Darkest road I've ever seen. Rabe Info.
Seit 50 Jahren ist kein Mensch mehr auf dem Mond gelandet. Seither hat sich die Raumfahrt mehr auf die internationale Raumstation ISS und die Erforschung des Planeten Mars konzentriert. Doch nun steht der Mond wieder im Fokus des Forschungsinteresses. Die USA wollen mit dem NASA-Raumfahrtprogramm Artemis künftig wieder AstronautInnen auf den Mond schicken. Eine erste unbemannte Testmission ist vor rund einer Woche erfolgreich zu Ende gegangen. Und auch China plant gemeinsam mit Russland eine International Lunar Research Station auf dem Mond. Dies wirft Fragen auf. Woher kommt das erneute Interesse am Mond? Und wie wird geklärt, wer den Mond wirtschaftlich ausbeuten darf? Ein Beitrag von Katrin Hiss in Zusammenarbeit mit dem Radio Korax in Halle.
Wer hat das Sagen im All? Diese Frage stellt sich nicht erst seit den neuesten Weltraumoffensiven der USA, Russlands und China. Schon vor vielen Jahren schlossen die im Weltraum aktiven Staaten internationale Verträge ab, die das Geschehen jenseits der Erdatmosphäre regeln, erklärt Stefan Hobe.
Es gibt 5 internationale Verträge, vor allem den Weltraumvertrag von 1967, ein Haftungsabkommen, ein Rettungsabkommen und den Mondvertrag von 1979. Die sind also zwischen Staaten ausgehandelt und müssen dann von Staaten akzeptiert werden. Und die geben im Kern sozusagen die Rechtsordnung im Weltraum vor.
Hobe ist Direktor des Instituts für Luft- und Weltraumrecht an der Universität Köln und hat vor 3 Jahren das Buch Space Law herausgegeben. 1972 fand die letzte bemannte NASA-Mission zum Mond statt. Dann war es lange Zeit ruhig um den Erdtrabanten, bis die USA Mitte November dieses Jahres ihre Artemis-Mission startete. Deren erste Etappe ist bereits erfolgreich abgeschlossen. Die unbemannte Orion-Kapsel kam nach einigen Umrundungen des Mondes wieder sicher auf der Erde an. Woher dieses wieder entfachte Interesse am Mond?
Aus 2 Gründen. Zum einen wird von etlichen der Mond sozusagen als einer der erdnächsten oder der erdnächste Trabant als Zwischenstation für weitere Experimente und ein weiteres Hinausgehen in den Weltraum, etwa zum Mars, angesehen. Das ist der eine Interessenschwerpunkt. Der andere Interessenschwerpunkt bezieht sich auf mögliche Bodenschätze, die man auf dem Mond gewinnen könnte. Über beides wird zu reden sein.
Genau wie auf der Erde ist also auch auf dem Mond die Suche nach Rohstoffen die alles antreibende Kraft. Der Kolonialismus macht also auch vor der Grenze unseres Planeten nicht Halt. Doch die Rohstoffverwertung werde nicht ganz leicht sein.
Das bisher geltende internationale Recht verbietet nicht die Ausbeutung, aber sozusagen das Mitnehmen der Beute auf die Erde. Man kann also mit den Ressourcen etwa des Mondes oder des Mars oder der Venus schon auf den Planeten etwas machen, man darf es aber nicht mitnehmen. Ja, das ist ganz wichtig und das wird von vielen ein bisschen übersehen, die da denken, jetzt könnte sozusagen die große Goldgräberstimmung wieder ausbrechen. Was wichtig ist und auch erlaubt ist, ist, dass man auf dem Mond ein Basiscamp macht, von dem dann Erfahrungen über Schwerelosigkeit, über Leben auf dem Mond gewonnen werden können, um dann vielleicht auch vom Mond sich weiter in das Universum, in den Weltraum hinein bewegen zu können. Dagegen ist nichts einzuwenden.
5 internationale Verträge regeln bis anhin das Geschehen im Weltall. Diese Verträge fallen unter das Völkerrecht, so Stefan Hobe, Direktor des Instituts für Luft- und Weltraumrecht an der Universität Köln.
Völkerrecht beruht letztlich darauf, dass jeder Staat so klug ist, sich an die Regeln selbst zu halten. Wenn es Rechtsbrecher gibt, und wir haben ja auf der Erde zurzeit leider sehr bedauerliche Beispiele für gravierende Rechtsbrüche, dann wird es schwierig. Dann wird die internationale Gemeinschaft aufgefordert sein, mit Sanktionen dieses unbotmäßige Verhalten in die Schranken, einzige Möglichkeit sozusagen verbotenes Verhalten auch aufhalten zu können. Also einmal der Appell an Staaten, das unterbleiben zu lassen und zum Zweiten ansonsten die Staaten sozusagen körperlich daran zu hindern, es zu tun.
Ein Thema, welches auch im Weltraumrecht geregelt wird, ist der Weltraumschrott. Dieser stellt ein immer größeres Problem dar, denn Millionen an Objekten und Partikeln befinden sich im Erdorbit und bedrohen so Satelliten, die Weltraumstation und auch mögliche neue Mond- und Mars-Missionen.
Im Kern gilt der alte Rechtssatz, dass wer den Schmutz dahin gebracht hat, auch für seine Beseitigung verantwortlich ist. Aber das große Problem ist, das sind ja kleine und kleinste Partikel, dass kaum zu identifizieren ist, von wem eigentlich diese Schrottpartikel kommen. Deshalb muss es meines Erachtens eine ganz andere Lösung geben, dass jeder, der in den Weltraum geht, dafür eine bestimmte Summe sozusagen in einen internationalen Fonds einzahlen muss, von dem dann die Entschädigung für mögliche Schäden, die man, wie gesagt, kaum identifizieren kann, also den Verursacher kaum identifizieren kann, gezahlt werden können. Das ist meines Erachtens die einzige Möglichkeit, wie wir uns dieses Dilemmas entziehen können.
Stefan Hoppe ist Direktor des Instituts für Luft- und Weltraumrecht an der Universität Köln.
Radio Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern.
Das war das Rabe Info vom Mittwoch, den 21. Dezember. Das nächste aktuelle Rabe Info gibt's morgen wieder, wie immer um 11. Beigetragen zum heutigen Info haben Monika Hoffmann und Katrin Hiss. Am Mikrofon verabschiedet sich Zara Heinzma. Heute einen guten Tag, macht's gut und bis bald.
Rabe Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern. Podcasts.